Ja, ich darf mich ganz kurz noch mal vorstellen, in aller Kürze. Mein Name ist Peter Schmidt. Ist jetzt nicht spektakulär. Ich wollte auch lieber Klaus Müller heißen, aber ist jetzt halt anders gekommen. Ich darf heute Abend hier etwas erzählen über Mission Aviation Fellowship, übersetzt Missionsfluggemeinschaft. Wir werden gleich dann noch etwas auf der PowerPoint sehen. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und bin seit 48 Jahren wiedergeborener Christ und habe seit meinem 30. Lebensjahr überörtliche Predigtdienste gemacht in verschiedenen Gemeindeformen, bin in ganz Deutschland unterwegs und habe gepredigt. Aber vor 2,5 Jahren habe ich MAF kennengelernt und ich habe festgestellt, in Deutschland kennt keiner MAF. In England kann man jedes Kind auf der Straße fragen, wer ist MAF? Da sagen die, sind die Dschungelflieger. Und in Deutschland haben wir es geschafft, unbekannt zu bleiben. Liegt vielleicht an der Adresse. Wir sind im Stumme Lochweg in Siegen, aber über uns redet man nicht vielleicht. Aber das Interessante ist, dass MAF International, die sitzen in England, gesagt hat, es kann nicht sein, dass so ein Land wie Deutschland, 27 Jahre lang gibt es da MAF, aber kein Mensch kennt die. So, und dann haben die eine Mail geschickt an den Geschäftsführer von Holland, der so kommissarisch Deutschland mitmacht und sagt, ihr müsst jemanden suchen, ihr müsst da 100% jetzt einstellen, wir können nicht mehr nur mit Ehrenamtlichen arbeiten, sucht mal jemand. Zur gleichen Zeit saß ich auf der Arbeit und habe irgendwie gegoogelt, ich weiß heute nicht mehr, was ich eingegeben habe, und komme auf die Homepage von MAF und denke, was ist das denn, Missionsgesellschaft mit 136 Flugzeugen, boah toll, nie gehört. Hab da unten angerufen, sag mal, habt ihr so Prospekte, die man verteilen kann oder was? Und da sagt er, nee, komm mal vorbei, die kannst du ja abholen. Da denke ich, wieso muss ich 180 Kilometer fahren, um Prospekte abzuholen? Die kann ja auch schicken eigentlich. Gut, ich bin dann hingefahren, wir haben dann eine Stunde gesprochen und dann sagt er nach einer Stunde zu mir, hör mal, wir haben heute Morgen eben die Mail gekriegt, wir sollen jemanden einstellen. Ich habe gerade den Eindruck, dass du das sein sollst. Und ich war zu dem Zeitpunkt, habe ich einen sehr guten Job gehabt, wo ich sehr viel Geld verdient habe. Und mein erster Gedanke war, Missionsgesellschaft, okay, unser tägliches Brot gib uns heute. Und dann habe ich gesagt, du, das muss ich mir erstmal überlegen. Habe ich dann auch gemacht, 1,5 Minuten, habe gesagt, gib her, ich unterschreibe. Und dann bin ich nach Hause gefahren, tatsächlich mit dem, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, du, wir beten ja immer zwischendurch, unser tägliches Brot gib uns heute. Und das war bis jetzt Theorie, weil Kühlschrank war voll und konnten auch. Ab jetzt ist es Praxis. Leute, und was ich euch sagen kann, und das möchte ich als Zeugnis geben, nehmt Matthäus 28 ernst. Geht hin, geht hin, geht hin, geht zu allen Völkern, macht das. Wir haben eine Begebenheit in der Bibel, beziehungsweise ein Wunder, das ist das einzige Wunder, was in allen vier Evangelien steht, und das ist die Speisung der 5000. Und bei der Speisung der 5000, das ist für mich so ein Überbegriff für dem, was MAF eigentlich macht. Weil, wenn ihr da lest, wo fand das statt? An einem öden Ort, wo es nichts gibt. Wo fliegen wir? An einem öden Ort, wo es kein Penny, kein Lidl, kein nichts gibt. Da fliegen wir. So, was machen wir, wenn wir nachher sehen, wir haben das, was andere Menschen zur Verfügung stellen. Unser Job ist, das zu verteilen. Was haben die Jünger gemacht? Die hatten nur ein bisschen Fischbrötchen, also nicht mal selber, haben es auch noch gekriegt, die Fischbrötchen. Jesus hat es verteilt und sie haben es weitergegeben. Das ist unser Job, weitergeben, weitergeben. Und jetzt kommt der letzte Vers aus, oder beziehungsweise von der von dem Wunder, Lukas 9, Vers 17, und sie aßen und wurden alle satt, das ist der Job, den MAF macht. Und dann steht da, dass die Jünger die Brocken aufgesammelt haben, 12 Körbe voll. Die haben mehr Segen mit nach Hause genommen, als sie vorher überhaupt zum Verteilen hatten, als vorher überhaupt da war. Und ihr Leute, ich kann das euch bezeugen, in den 2,5 Jahren habe ich mit Gott Wunder erlebt, täglich. Täglich kann man mit Gott Wunder erleben, wenn man draußen ist. Ich habe festgestellt, wenn man auf dem Sessel zu Hause sitzt, Füße hoch und eine Pizza in der Hand, ist alles okay. Gott hat uns alles dargereicht, reichlich zum Genuss. Da ist auch eine Pizza, steht auch in der Bibel. Also nicht die Pizza, aber das reichlich zum Genuss. Ich kann euch nur sagen, ihr könnt mit Gott Wunder erleben. Ich will euch zwei Beispiele sagen. Wir hatten mal so ein Begegnungswochenende von MAF und ich komme an einen Flugplatz, beziehungsweise hatte ich vorher angerufen, wir wollten da samstags morgens eine Veranstaltung machen. Und ich habe angerufen, da sagten die am Flugplatz, hier ist keiner, abends schon mal, freitagsabends unten in der Klause, da sitzt jemand und der macht dann vom Vorstand, mit dem musst du mal reden. Jetzt war ich an dem Freitagvormittag in Wiedenest, an der Bibelschule, habe da was erzählt und fahre dann nach Breitscheid zu diesem Flugplatz. Komisches Wetter, kein Mensch da, kein Flugzeug, nichts. Und ich denke, jetzt habe ich 5 Stunden, muss ich jetzt hier sitzen, bis vielleicht heute Abend jemand da unten in der Klause ist. Da komme ich oben am Restaurant um die Ecke rum, da sitzt jemand, hat eine Mütze auf, steht drauf MAF. So ein älterer Mann, ich sage, wo hast du denn die Mütze her? Da sagt er, woher hast du denn das Hemd? Und dann haben wir festgestellt, also das war ein Freund von MAF und der hat dann irgendwann mal so eine Mütze gekriegt. Ich weiß nicht, ob der Name jemand was sagt, Gunter Brockhaus. Ist der Urenkel von dem, der mal früher die Brockhaus, der die Lieder da geschrieben hat in alten Kirchenbüchern. Egal. So, und dann erzähle ich ihm, was ich da will. Und dann sagt er, ja, du, ich sitze hier. Wir sind eigentlich nur eingeladen zu einer Hochzeit. Aber weil ich hier mal meine Flugschule gemacht habe, habe ich gesagt, ich fahre jetzt mal hin. Und sitze jetzt seit 2 Stunden und weiß, meine Frau wird schimpfen. Ich weiß gar nicht, warum ich hier immer noch hocke und nicht nach Hause gefahren bin. Ich kriege richtig Theater, aber ich kam irgendwie nicht weg. Und dann habe ich erzählt, ja, ich will da unten sprechen. Naja gut, er hat sein Stück Kuchen zu Ende gegessen. Dann gehen wir da runter und er verschwindet nochmal in so einem Hangar, weil er dann doch noch jemand entdeckt hat, so einen Techniker, und er hatte eine technische Frage. Ich komme da runter zu dieser Klause, da sitzt unten ein Mann, raucht ein Zigarillo und sagt zu mir, ja, was suchen Sie hier? Ich sage, ja, ich wollte gucken, heute Abend soll eventuell jemand vom Vorstand da sein. Sagt er, ich bin der erste Vorsitzende, ich bin der Vorstand. Ich habe im Büro gesessen, ich habe dermaßen Kopfschmerzen gekriegt, da habe ich gedacht, ich gehe jetzt am Flugplatz mal eine frische Luft holen. Ich sage, gut, dafür ist ein Zigarillo auch gut, um mal frische Luft zu kriegen. Und naja gut, und dann habe ich ihm ein Anliegen gesagt, wir wollen hier am Flugplatz so ein bisschen so Fly-In machen mit ein paar Flugzeugen. Ja, muss ich mal gucken. Er war so ein bisschen verhalten und dann Termin, ja, ich spreche das mal mit dem Vorstand ab. In dem kommt mein Gunter Brockhaus um die Ecke, stellt sich vor, Brockhaus, und er, ja, Hose. Ach, Hose. Vor 20 Jahren habe ich bei einem Hose meinen Flugschein gemacht. Ja, das war mein Vater. Und dann haben die sich 10 Minuten über den Vater unterhalten, was für ein toller Kerl der war. Der Mann steht auf, macht die Tür auf. Ja, welchen Termin wollt ihr haben? Das, das, das. Oh, der Termin ist frei. Flughafen gehört euch. Was ich jetzt gerade gesagt habe, hat sich in 20 Minuten abgespielt, wo ich dachte, ich müsste 5 Stunden da warten. Nur mal so als Beispiel, als ein Beispiel, wo einer Kopfschmerzen kriegen muss, der muss da unten eine Flugschule gemacht haben, wie Gott Teppiche geknüpft hat über die letzten 60 Jahre meines Lebens und wo ich jetzt plötzlich das Muster erkennen kann. Das ist wunderbar. Also ich kann euch nur sagen, geht raus, weil die Zukunft der Gemeinden liegt nicht in der Gemeinde. Ich freue mich, wenn ihr Kinder habt. Ich freue mich, wenn ihr ganz viel Jugend habt. Aber die Zukunft eurer Gemeinde liegt draußen auf dem Erntefeld. Weil da sind die Menschen, die nicht errettet sind. Und die kommen nicht zu euch unbedingt, weil die sagen, boah, ich muss da mal unbedingt hingehen, weil die singen so schön. Ihr macht das toll. Ich Fenster auf, ich wäre hier hingelungen kommen. Aber nicht alle machen das. Geht hin zu den Menschen. Die brauchen euch. Ich war mit dem Flugzeug, wir hatten auf dem Kirchentag in Dortmund unseren Flugzeug stehen gehabt aus Papua-Neuguinea. Das war so ein Anziehungspunkt, da kamen alle Menschen dahin. Alle Deutschen kannten uns nicht, aber 77 Ausländer habe ich getroffen, die uns aus Südsudan, aus Kenia, also Einheimische, die sagen, mit euch fliegen wir toll, wunderbar. 90% der Menschen, die da rumliefen, ich weiß nicht mal, ob ich es übertreibe, sind keine wiedergeborenen Christen gewesen. Es ging da um Klimaschutz, es ging da um Gendertechnik, es ging um, was weiß ich, die ganzen Kram. Das mündete darin, dass eine Frau mit mir im Gespräch war und dann sagt die zu mir, hat mir erzählt, dass sie seit 15 Jahren Pastorin ist in einer evangelischen Kirche, weil ihr Vater auch schon Pastor war und den Job fand sie ganz gut und hat dann auch alles studiert und Hebräisch und so. Und nach 20 Minuten Unterhaltung sagt sie zu mir, sagen Sie mal, das, was Sie jetzt gerade sagen, ist es das, was man mit Bekehrung, ist das das, was das bedeutet, Wiedergeburt? Ja, dann habe ich das nicht. Deswegen fand ich das Zeugnis für ihn so ermutigend. Da hat die Frau sich da bekehrt. Die ist seit 15 Jahren Pastorin. Und ich habe gesagt, wissen Sie was? Ich habe gesagt, Wenn Sie jetzt nach Hause gehen, wird der Teufel eins machen. Der wird Ihnen jetzt alle möglichen Zweifel ins Herz sehen. Weil Sie sind jetzt die gefährlichste Person hier in Dortmund. Weil Sie sind nächsten Sonntag, stehen Sie wieder auf der Kanzel. Bis jetzt haben Sie 15 Jahre lang Quatsch erzählt oder nichts aus dem Herzen erzählt. Und jetzt auf einmal erzählen Sie, auf einmal spricht der Geist Gottes aus Ihnen. Ich habe gesagt, der Teufel wird alles dran setzen, um Sie jetzt davor da runterzubringen. Anderes schönes Erlebnis, ein Ehepaar hier aus dem Osten, die erzählten und klagten mir das Leid, dass sie ein Pastor bei ihnen für 4 Gemeinden zuständig ist und der hätte ja jetzt nur noch eine halbe Stunde Zeit morgens für eine Predigt, aber Seelsorge, alles hätte man ja nicht mehr. Und da habe ich gesagt, ja, was heißt Seelsorge, haben Sie nicht mehr, das heißt doch, Sie haben was auf dem Herzen, was haben Sie denn? Dann haben die 20 Minuten, haben die ihr Herz ausgeschüttet, dann haben wir dafür zusammen gebetet und nach den 20 Minuten sagten die, wir sind jetzt 3 Tage über den Kirchentag gelaufen, aber das ist das, was wir jetzt mit nach Hause nehmen. Ja. Also, wir sind eigentlich in 30 Entwicklungsländern unterwegs. Ich habe immer mehr das Gefühl, wir müssten jetzt in Deutschland fliegen, weil hier gibt es viel mehr unerreichte Gebiete als in manchen anderen Ländern. Ein Pastor aus Kenia sagte zu mir, auf Englisch kam der dann an und sah dann die Leute rum. Da waren dann oben eine Gruppe von Transsexuellen, die dann auch irgendwie Werbung machen wollten, dass sie auch zur Kirche gehören. Und die waren schön bunt angemalt und entsprechend irgendwie komisch angezogen. Und dann sagt dieser Pastor aus Kenia, wenn ich überlege, ihr seid vor 35 Jahren, seid ihr bei uns ins Dorf gekommen in Kenia, habt uns die Baströcke ausgezogen, dass wir uns mal vernünftig anziehen und habt uns die Kriegsbemalung aus dem Gesicht genommen. Ich glaube, wir müssen jetzt zu euch kommen, weil jetzt sind die Eingeborenen sind jetzt bei euch angekommen hier. Vielleicht sollten wir jetzt bei euch mal machen. Und das ist kein Scherz. Wir erleben das in den Gemeinden in Uganda, in Kenia und sonst wo. Beten die Menschen für uns hier in Deutschland, dass die Menschen hier zum Glauben kommen. So weit sind wir. Ich darf mal kurz einen Einblick geben in das, was wir an MAF machen. Vielleicht mal kurz mit einem Film und dann... PowerPoint starten. Was hatte bei der Speisung der 5000, als die Jünger dann sagten, entlasst die Volksmenge, die haben jetzt alle Hunger, Knochen da, Mägen, 5000, kannst du dir vorstellen, was das für ein Geräusch ist. Und dann sagt er, gebt ihr ihnen zu essen. Und das ist unser Auftrag, gebt ihr ihnen zu essen. Natürlich haben wir auch nicht alles zu essen. Es gibt auf der Welt 7-mal mehr Lebensmittel, als die Menschen die heute auf der Erde leben, essen können. 7-mal mehr. Es ist nur falsch verteilt. Ich hatte letztens in Gelegenheit, in Luxemburg eine Fabrik zu besichtigen, wo nur Lebensmittel, gute Lebensmittel vernichtet werden, damit der Preis gehalten wird. Wo tonnenweise Obst einfach geschreddert und klein gemacht wird, nicht mal irgendwo, wo Lebensmittel vernichtet werden. Und wenn ich dann Menschen manchmal höre, die sagen, ja, wo ist denn Gott? Warum lässt Gott denn das zu? Dann sage ich, du, das hat Gott auch mich gerade gefragt. Warum lässt du das eigentlich zu? Denk doch mal nicht immer, dass Gott sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Ja, klar, du hast nichts, aber das, was du hast, stellst ihm zur Verfügung und er macht so viel daraus. Und das ist das, was wir als MAF gerne machen können. Wir haben gerade gesehen, MAF heißt Mission Aviation Fellowship Missionsfluggemeinschaft. Wir sind in 30 Ländern unterwegs mit 135 Flugzeugen. Wir sind ein internationales, christliches und gemeinnütziges Flugunternehmen mit mittlerweile 1400 Mitarbeitern, alles überzeugte Christen, egal welcher Couleur oder welcher Gemeinderichtung. Also bei uns ist nicht wichtig, ob der Hut links oder rechts getragen werden muss, sondern bei uns ist wichtig, dass die Menschen begriffen haben, dass wir einen Auftrag in der Welt haben, Menschen ins Reich Gottes zu führen. So, und zu den 30 Ländern gehören noch 17 Länder, die dafür zuständig sind, also auch die entsprechenden finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Und dazu gehört Deutschland. Und wir sind vom Platz auf Platz 17 von den 17 weit abgeschlagen, weil uns keiner kennt, weil wir aus dem stummen Lochweg kommen. Hier so ein paar Zahlen, was wir so machen. Also wir fliegen ungefähr im Jahr 8,3 Millionen Kilometer mit unseren Flugzeugen. Mehr als 58.000 Flüge, ja, es waren im letzten Jahr 69.000 Flüge. 6 Millionen Kilo Fracht. Wir fliegen für 2.000 Partner. Das heißt, wir selbst, wir haben nicht das Brot, wir selbst haben nicht die Medikamente, wir haben nicht, was man alles und die Leute, sondern wir sorgen dafür, dass die Sachen ans Ziel kommen. Ich habe das meinem Nachbarn erklärt, als ich dann wiederkam, hatte ich so ein Schild am Auto in MAF. Da sagt er, wo bist du denn jetzt, bei der Mafia? Und dann habe ich ihm erklärt, nein, was wir da machen. Oh, sagt er, wir spenden jedes Jahr immer an die Christoffel-Blinden-Mission. Und dann habe ich gesagt, Franz, das ist gut, weil dann hast du jetzt die letzten Jahre so viel Augensalbe bei denen angespart, da ist jetzt der Container voll und die sagen, langsam läuft das Verfallsdatum ab, wie kriegen wir das in Papua-Neuguinea auf 4000 Meter Höhe zu den Buschvölkern? Ach so, meint er, sagt er, und das macht ihr, ja, dann soll ich dann dieses Jahr mal für euch spenden? Ich sage, jo, das wäre gut und ab nächstes Jahr kannst du dann wieder Christoffel-Blinden-Mission, könnt ihr wieder Salbe kaufen und so. Du kannst es aber auch ganz einfach machen, wir fliegen für 2000 Organisationen, was willst du so viele Überweisungen machen, mach eine zu uns, haben alle was von. Also, wir machen es ja euch auch noch einfach eigentlich. Die Zahl 1400 Landeplätze stimmt auch nicht mehr, es sind 1657. Mittlerweile zum Vergleich, Lufthansa fliegt weltweit 235 Ziele an, wir alleine in Papua-Neuguinea 211 und weltweit 1670. Ich war eingeladen an dem Tag, als der Verkehrsminister, der neue da, Scheuer da irgendwie vereidigt wurde, war ich beim Flughafenverband, die hatten mich abends eingeladen, weil ich da alle Flughafenchefs treffen wollte, inwieweit die uns unterstützen können. Und dann hatte ich hier ein Schild drauf, dann, ich hatte ein anderes Hemd, nicht so MAF-Streck drauf, aber mein Name und dann MAF stand da drunter. Und dann kam der Flughafendirektor von Düsseldorf und fragte, MAF, was ist das? Und habe ich gesagt, ja, ich weiß, ich bin hier total verkehrt am Platz hier bei euch Geschäftsführern. Ihr habt ja nur alle einen Flugplatz. Ich bin für 1657 Stück hier. Ja, da müssen wir mal drüber reden, da müssen wir euch unterstützen. Ja, also man kann manchmal mit so Zahlen beeindrucken. Uns gibt es seit über 70 Jahren. Wir haben jetzt in diesem Jahr 70 Jahre Luftbrücke gefeiert. Die Berliner wurden versorgt über die Luftbrücke. Das ist eigentlich unser Job, den wir machen seit über 70 Jahren. Man sieht auf dem Bild noch den Stuart King, der ist jetzt 94 Jahre alt, arbeitet jetzt nur noch halbtags im Büro. Er sagt, ab 90 nicht mehr so viel. Und Leute, das ist das erste Wunder. Vor 70 Jahren gab es einen englischen Militärpiloten, es gab einen amerikanischen Militärpiloten und einen australischen Militärpiloten, die sich nicht kannten. Und alle drei sind im Zweiten Weltkrieg geflogen. Und alle drei hatten nach dem Zweiten Weltkrieg den Eindruck, man muss mit Flugzeugen was Sinnvolleres abmachen können als Bomben abschmeißen. Und jeder für sich hat sich so eine alte Maschine irgendwo zusammengespendet, zusammengesucht. Und dann haben die Leute sich getroffen. Wo hilft man? Afrika. So, also sind die 1944 nach Afrika geflogen und haben sich in Tansania getroffen. Tansania ist ja auch nicht nur ein Dorf. Aus drei Kontinenten treffen sich die Menschen auf dem vierten Kontinent innerhalb von 3 Wochen und sagen, was machst du mit dem Flugzeug hier? Ja, Gott hat mir gesagt, ich soll eine Missionsdienst aufmachen. Ja, Gott hat mir das auch gesagt. Das ist die Entstehungsgeschichte von MAF. Und seitdem liegt da Segen drauf, kann ich euch sagen. Es gibt Leute, die bei uns gerne Dschungelflieger werden wollen. Die sagen dann immer, oh ja, ich möchte Pilot werden, ich möchte Pilot werden. Und dann sage ich immer zu denen, sag mal, also früher haben das manche Leute dann immer ganz krass gesagt. Die haben dann gesagt, ja, bist du denn auch überzeugter Christ? Ich sage das dann immer ein bisschen vorsichtiger erst. Ich sage immer erst, kannst du damit leben, dass deine 1400 Kollegen, die du hast, für die Beten wichtiger ist, als ein Navigationssystem einzustellen? Und dann kommen die schon ins Nachdenken. Der Johannes B. Kerner ist vielleicht bekannt aus dem Fernsehen, der ist mit uns geflogen in Kenia zur Sendung Ein Herz für Kinder. Und mit seiner Filmcrew ist er dahin geflogen, wo die Trockengebiete sind. Leider kamen wir in dem Film nicht vor, sondern nur die UNICEF kam vor, wie die das Wasser verteilt. Dass wir das Wasser mit 4 Flugzeugen 4-mal am Tag dahin fliegen, hat keiner erwähnt. Aber okay, UNICEF hat also Wasser verteilt. Und der Johannes B. Kerner sagte zu mir am Telefon, dann wir hatten hinterher mal telefoniert, er sagte, ich habe gedacht, was ist mit der Maschine los? Ich setze mich in die Maschine rein, wir hatten alles da drin und da fängt der Pilot an zu beten. Und ich denke, scheiße, die Maschine ist im Eimer, wenn der jetzt schon beten muss. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, nein, das ist doch bei uns so. Ja, hat er mir auch erklärt und so weiter. Mensch, sagt er, finde ich toll, die Arbeit, die er macht und so weiter. Wir müssen da mal, ich muss was für euch tun irgendwie, naja. Und dann habe ich gesagt, du, als Johannes B. Kerner, sein zweiter, der B. ist ja Baptist. Ich sage, als Johannes Baptist Kerner müsste das für dich normal sein. Nee, 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 sagt er, ich habe da nichts mit zu tun mit diesem Christen. Deswegen mache ich ja B-Punkt, damit er nicht hinkommt. Da habe ich gesagt, wenn wir beide miteinander fertig sind, dann heißt du J. Baptist Kerner. Aber schauen wir weiter. Die Frage ist, ist Fliegen immer Luxus? Also so sehen unsere Flugzeuge nicht aus. Aber vielleicht habt ihr, wenn ihr in Urlaub geflogen seid, auch schon mal aus dem Flugzeug rausgeguckt und dann seht ihr solche Landebahnen. Das sind so Landebahnen, die man dann sieht von MAF. Wenn ihr mal Google Earth habt und geht mal auf Papua-Neuguinea, sucht die Stadt Mount Hagen. Und wenn man dann so ein bisschen runterscrollt, dann seht ihr plötzlich, da oben sieht nur aus Brokkoli, also alles grün. Und dann seht ihr Airport sowieso, Airport sowieso, Airport sowieso eingetragen. Das sind diese Airports, die da eingetragen sind, die von uns gebauten Landebahnen. Hier kann man so ein bisschen näher mal sehen. Und dann weiß man, warum die Leute bei uns Spezialausbildung brauchen. Das heißt, die sind nicht nur Privatpiloten, nicht nur kommerzielle Piloten, sondern die haben eine Spezialausbildung, um da überhaupt landen zu können. Denn wie man hier sieht, wenn der nicht, der hat hier, die Landebahn ist 400 Meter, die ist schon anspruchsvoll. Das schaffen nicht viele Piloten, auf 400 Meter mit so einer Maschine zu landen. Jetzt kommt aber noch hinzu, wenn er zu spät aufsetzt, hat er keine Chance mehr, rechts oder links auszuweichen. Wie man da sieht, sind da Berge. Also das heißt, zu spät aufgesetzt, heißt vorne bumm und dann sind 2,4 Millionen Flugzeug im Eimer. Aber wir sind nicht nur im Tal, wir sind auch oben am Berg. Also von da, aber da hat man auch rechts und links neben den Tragflächen auch nur 2 Meter. Wenn da ein bisschen Seitenwind ist, sieht man dann rechts und links in den Hängen. Wenn man jetzt da im Natura ist, sieht man dann die Flugzeuge, die es auch versucht haben, die es nicht konnten. Die liegen da unten. Also wenn einer Schrotthandel aufmachen möchte, hier sieht man nochmal so eine Landebahn da hinten. Hier sieht man manchmal, das ist auch so direkt an so einem Dorf und dann ist da unten so ein bisschen was hingemacht. Das ist immer ein bisschen gefährlich. Die Piloten müssen dann immer noch mal einmal drüber kreisen, um die Tiere wegzuscheuchen, weil da laufen manchmal Hunde, Ziegen oder irgendwas rum. Und die hat man auch nicht gerne im Propeller. Das ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Winterspiele in Sochi geguckt habt. Dann denkt ihr, das ist eine Sprungschanze. Nein, das sind unsere Landebahnen teilweise. Man braucht da also ein bisschen Schwung, deswegen berg runter, um dann wegzukommen. Und man braucht auch genauso gut berg hoch, um dann wieder zu bremsen. Ja. Wir fliegen aber auch da, wo es manchmal keine Landebahn gibt. Wir werden mittlerweile in den 30 Ländern, wo wir sind, sobald da Katastrophen sind, auch als erstes angerufen, sodass wir dann dahin fliegen können. Und dann fliegt der Pilot halt rüber und guckt, wo ist da? Ah, hier ist so ein Stück Reststraße, der noch irgendwo nicht überschwemmt ist, naja gut, dann geht er da runter, und dann drehen die Leute ihm das Flugzeug wieder und dann kann er wieder machen. Es gibt gute Gründe, eben Flugzeuge einzusetzen. Also ich habe auf einem Kirchentag, haben uns welche angesprochen, so Klimaaktivisten, wie könnt ihr denn da mit Flugzeugen fliegen und CO2-Bilanz und so weiter. Und ich teste ja immer die Leute, ob die nur einfach was reden oder ob die wirklich Ahnung haben. Und jetzt war das direkt an der B1, da ist eine 4-spurige Straße, in der Mitte satte grüne Bäume und da fahren ja nur Dieselfahrzeuge. Und da sage ich immer, hast du in der Schule nicht aufgepasst? Ich sage, guck dir mal die satten grünen Bäume an, die leben davon, dass da unten CO2 die Autos fahren, dann atmen die das ein, machen Sauerstoff da draus, das ist doch Biologie. Stimmt, sagt er, ja. Ich dachte, der hat gar keine Ahnung. Also, wahrscheinlich ist er jetzt mit der Geschichte jetzt weitergegangen, hat anderen Leuten das erzählt. Da habe ich gesagt, okay, also einfach nur Leute, die nachschwätzen. Aber dann, was ich ihm dann noch gesagt habe, ist, das kannst du jemandem erklären, der irgendwo im Dschungel vom Baum fällt und verletzt ist, dem kannst du erklären, dass er jetzt 3 Tage durch den Dschungel zum Krankenhaus laufen kann oder das Gleiche können wir in 10 Minuten fliegen. Ja, das sind ja Ausnahmen. Ich sage, siehst du, jetzt sind wir beieinander, weil wir fliegen nur da, wo Ausnahmen sind. Es gibt, wie gesagt, gute Gründe. Das ist die Leverkusener Brücke, aber jetzt in einem anderen Land. Das sind so Straßen, man könnte jetzt denken, das sind Waldwege, das sind Hauptverbindungsstraßen. Also das ist hier so A2, A4 oder, ab und zu sind die auch so nass, dass die Autos ein bisschen versinken. Das sind die normalen Wege, wenn ich zu Fuß gehe. Und deswegen gibt es eben 3 Gründe, mit MAF zu fliegen. Ich will das ein Beispiel ganz kurz machen im Südsudan. Da sieht man unten die Stadt Juba und oben sieht man die Stadt Malakal. So, wenn man jetzt hier guckt, das sind 250, das sind gerade mal irgendwie so an die 400 Kilometer, mehr ist das nicht. Würde man in Deutschland sagen, wenn kein Stau ist, gut, das gibt es in Deutschland nicht mehr, aber normalerweise 4 Stunden maximal bist du da. Das Problem ist nur, dass da zwischen Juba und Malakal das ganze Gebiet ist Kriegsgebiet, Unruhegebiet. Das heißt, es gibt in Juba gibt es Krankenhäuser, die haben die Ärzte, die auch die Krankenhäuser in Malakal betreuen. Was müssen die jetzt machen? Die müssen rausfahren mit dem Auto in die Demokratische Republik Kongo, durch die Zentralafrikanische Republik und oben über den Sudan fahren die oben wieder rein. Mit dem Jeep 3 Tage unterwegs, 1 Tag machen die dann ihren Job, fahren 3 Tage nach Hause, 7 Tage unterwegs. Wenn sie mit MAF fliegen, statt 3 Tage, 2 Stunden. Das heißt, die fliegen morgens um 7 Uhr los, sind um 9 Uhr da, machen ihren Job, fliegen um 6 wieder nach Hause, sind um 8 zu Hause. Das heißt, was wir machen ist, wir sparen den Helfern 66.000 Reisetage pro Jahr ein, die sonst nur unterwegs wären und nicht ihre Arbeit eigentlich machen können. Und das ist das, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Natürlich hat er gesagt, in Matthäus 28, geht hin. Jo, aber dann kamen die Autos und dann hat er gesagt, komm, fahrt auch hin. Und jetzt sagt er, ja komm, dann fliegt auch hin. Also, wie gesagt, das ist die Straße da in Südsudan zwischen Juba und Bor, die Hauptverbindungsstraße. Das ist eben der 2. Grund, warum wir da fliegen. Und der 3. Grund ist, dass die Leute sich auch manchmal ein bisschen überschätzen, was sie selber transportieren können. Das passiert dann auch schon mal. Und wie gesagt, da gibt es Kriege und Unfälle. Früher ist auf den Straßen, konnte man noch fahren mit Konvoi eben von der UN. Das machen die nicht mehr, weil die haben mittlerweile auch keine Fahrzeuge mehr, so wie die Bundeswehr, die funktionieren, weil die da alle auch zerschossen wurden. Und deswegen ist das nicht. Ich hätte jetzt mal ganz kurz einmal den Film Flugattack mit Matthias. Das ist ein deutsches Pilotenehepaar, die sind jetzt seit 12 Jahren in Papua-Neuguinea und alle seit ungefähr 4 Jahren sagen die, nächstes Jahr kommen wir nach Hause, nächstes Jahr kommen wir nach Hause, nächstes Jahr, jedes Jahr bleiben sie da.
Yeah. MAF, das spielt eine große Rolle, weil ohne MAF könnten wir die Arbeit hier gar nicht machen. MAF ist eigentlich die Hälfte von uns. Das sind unsere Beine, unsere Arme, was auch immer. Wir sind so dankbar für die Piloten, jetzt besonders, wo wir viele Deutsche, Schweizer haben. Die helfen uns unheimlich. Sie sind auch sehr verständnisvoll, sind eigentlich Freunde, nicht nur Kollegen, sie sind Freunde. Es ist eine Freude, wenn man sie sieht und sie setzen uns hier ab und sie holen uns dann wieder ab, besorgen uns Material. Also ohne sie können wir nichts machen. Wir sind von Herzen dankbar für sie. Und ja, was soll man sagen, wenn es nur mehrere von dieser Sorte geben würde.
Ich zeige diesen Film jetzt ungefähr seit 2,5 Jahren. Und ich war im ersten Sonntag in diesem Jahr war in Stuttgart die Jugendmissionskonferenz, JUMICO, da hatte ich meinen Stand gehabt. Und auf einmal höre ich die Stimme von dem Gerhard Stamm. Und ich denke, ich habe gar keinen Film an. Da stand er also hinter mir und sagt, ich sollte schöne Grüße bestellen aus Papua-Neuguinea und so weiter. Und da habe ich erst mal gemerkt, er ist so groß. Und Film kommt ein bisschen größer bei rum. 38 Jahre in Dienst in Papua-Neuguinea gewesen. Und wir haben uns da unterhalten. Ich habe ihn das erste Mal live gesehen und wir haben gesprochen und wir haben uns vereinbart für 2020, dass wir zusammen eine Tour durch Deutschland machen. Er von der Liebenzeller Mission erzählt aus, wie er zu den Völkern gekommen ist vor 38 Jahren, die wirklich noch in dämonischen Verhältnissen gelebt haben da. Und wie wir da, also wir wollten zusammen losziehen im Januar. Leider hat der Herr das anders geführt. Am letzten Samstag ist er beerdigt worden. Er ist genau 61 Jahre alt geworden. Das hat mir zu denken gegeben. Habe ich gesagt, gut, dann habe ich nur noch ein Jahr Zeit, noch Gas zu geben für den Herrn. Ihr habt für ihn gesehen, so wo ich euch gesagt habe, es ist beschwerlich zu gehen. Habt ihr so einen Baumstamm gesehen über den Fluss? Er ist mit einer einheimischen Jugendgruppe, ist er da gezogen und ist unglücklich vom Baum gefallen beim Laufen und so aufgekommen und an inneren Verletzungen. Ist er jetzt beim Herrn. Und ich stelle mir das vor für ihn. Ich habe gesagt, ich kann mir richtig vorstellen, wie ich ihn kennengelernt habe, diesen Gerhard Stamm. Also der ist jetzt nicht so trocken wie ich, der ist lustiger. Und der hat, ich habe gesagt, der kommt in den Himmel, weißt du, und dann sieht er Jesus und sagt, Mensch, Herr, toll, und bedankt sich und Anbetung und alles und so weiter. Ne? Und dann geht er zu den Leuten und sagt, Mensch, sag mal, guten Tag, ich bin Gerhard Stamm, wie heißt du? Karl Riebe. Du, weißt du eigentlich, dass Jesus auf die Erde gekommen ist und ist für die Menschen gestorben und dass er dich bei sich haben möchte im Himmel? Dann wirst du wahrscheinlich sagen, naja klar, deswegen bin ich ja hier. Und dann ist er zum Nächsten gegangen und zum Nächsten. Und dann hat er festgestellt, die kennen ja alle schon. Also ich glaube, für ihn ist der Himmel jetzt nicht ganz so spannend, weil er findet da keinen mehr, dem man das Evangelium verkünden kann, weil er seit 38 Jahren gemacht hat. Aber er wird dann sicherlich andere Aufgaben haben, weil er wird wahrscheinlich die alle treffen, die er in den 38 Jahren zum Herrn bringen konnte. Es war eine bewegte Trauerfeier, muss ich sagen, weil dann so aus dem Leben gerissen ist das ja schon, obwohl das war immer sein Wunsch gewesen. Sein Wunsch war gewesen, hat gesagt, ich will auf dem Erntefeld zum Herrn. Hat er geschafft. Wir fliegen Hilfe, das heißt, hier sieht man so ein bisschen Hilfsgüter, wir fliegen Hoffnung, wir fliegen viel Maschinen, wir fliegen viel, wo die Leute also auch zur Selbsthilfe dann machen, wir fliegen Hoffnung. Alles, was an Bibelübersetzungen von Wycliffe ist, kennt ihr ja alle vielleicht, fliegen wir durch die Gegend und Bücher sind schwer, die kann man also auch tragen. Wir fliegen die Ärzte, wir fliegen ganze medizinische Safaris. Das heißt, da gibt es Dorfgemeinschaften, die wissen genau, um 10 Uhr morgens kommen die Ärzte, dann ist Sprechstunde von 10 bis um 13 Uhr, dann kommen die Kranken alle da durch den Dschungel dahin. Die Ärzte werden hingeflogen, also wir fliegen die dann von einem Wartezimmer, Anführungsstrichen, zum nächsten. Früher haben die alle 2 Wochen mal einen Arzt gesehen, heute geht das anders. Wir haben in manchen Ländern durch MAF eine bessere ärztliche Versorgung als in manchen Gegenden in Deutschland. Aber ja, deswegen sage ich ja, irgendwann müssen wir hier auch fliegen. Mancher Flug in Papua-Neuguinea, 3 Tage Fußmarsch ersetzt 10 Minuten Flug. Und bei manchen Krankheiten ist es sinnvoller, 10 Minuten bis zum Krankenhaus, als wenn ich 3 Tage losgehe. Also ich sage mal, beim akuten Blinddarm macht 3 Tage durch den Dschungel laufen nicht so viel Spaß. Wir fliegen da, wo es kein Wasser gibt, fließendes Wasser gibt. Ja, ist so ein bisschen gegenübergestellt. Den Kuchen habe ich auch nicht immer, aber wo es kein schnelles Autobahnnetz gibt, das ist, was ich vorhin meinte. Ich weiß nicht, wo dieses Bild aufgenommen worden ist. So eine leere Autobahn kenne ich in Deutschland nicht, zumal wo an der Brücke keine Baustelle ist, kenne ich auch nicht. Wenn ich bei Kindern bin und bei Jugendlichen, ich bin viel auch in christlichen Schulen und so weiter unterwegs, dann sage ich denen immer, liebe Kinder, guckt euch dieses Bild genau an. Wenn ihr mit dreckigen Schuhen nach Hause kommt und eure Eltern schimpfen, dann sagt, hör mal, ich übe schon mal, ich will mal Missionar werden. Dann sagen die nichts mehr, dann sind die da vorsichtig. Also wir fliegen Arbeitsgeräte, wo es notwendig ist. Und vor allen Dingen, unsere Piloten scheuen auch keinen Dreck. Da sieht man die Piloten, die also teilweise auch mal selber was reparieren müssen, wenn die unterwegs was ist. Weil es passiert schon mal. Du landest auf einer Landebahn und mittendrin hat irgend so ein Erdferkel da ein Loch gebuddelt und dann bleibst du mit Buckrad hängen. Und dann macht es knack und dann ist es weg. Und dann ist es immer gut, dass unsere Piloten eben auch überzeugte Christen sind, die alle auch alle eine Bibelschule besuchen, während sie ihre Spezialausbildung machen. Vor ein paar Jahren als Beispiel auch jemand so Buckrad abgebrochen und wusste über Funk, jetzt ist Buckrad, was ich geliefert kriege, von anderem Pilot mir bringt, dauert aber 5-6 Stunden, weil der woanders unterwegs ist. Und dann ist er in irgendeinen Ort da gegangen, wo eigentlich überhaupt gar keiner bis jetzt da gewesen ist und er konnte nur Englisch. Und dann hat er das Evangelium verkündigt einfach mal und hat gesagt, gut, die gucken mich alle blöd an, aber verstehen mich nicht, trotzdem mache ich das mal. 3 oder 4 Monate später fliegt er einen Missionar in das Gebiet hin, der dann in diesem Gebiet da missionieren wollte und den sollte er abends wieder abholen und holt den abends ab und da sagt er, blöd, da war schon mal einer, da war einer mit so einem gelben Streifen, hier oben drauf haben die mir erzählt, der hat uns das Evangelium schon längst gebracht, da haben sich schon welche bekehrt. Und da habe ich festgestellt, dass Gott immer noch zu seinem Wort steht und dass er auch zu Menschen, auch heute noch die Wunder tut, dass Menschen in Sprachen verstehen können, die sie nicht sprechen können eigentlich. Ja, hier mal so ein kleiner Ausschnitt von den 2000, wo wir für Fliegen, World Vision und Ärzte ohne Grenzen sieht man da Brot für die Welt und Liebenzeller Mission, UNICEF und 1900 weitere. Es ist interessant, ich greife nochmal Papua-Neuguinea raus, weil das irgendwie ein besonderes Land ist. Die Missionare haben sich gefragt in Papua-Neuguinea über viele Jahrzehnte, warum sich die Menschen dort nicht bekehren. Bis jemand mal festgestellt hat, die Ureinwohner in Papua-Neuguinea können nicht weiter zurückdenken als 2 Generationen. Das heißt, du kannst denen was von ihrem Vater erzählen und Großvater vielleicht noch. Und danach ist, da gibt es nichts für die. Das geht nicht. Wenn du denen erzählst, Jesus war vor 2000 Jahren auf der Erde, 2000 Jahre, kein Begriff, wer, was, wo. Weil die sagen, schick den Jesus vorbei, wir wollen mit dem reden, wenn du ja so eine tolle Botschaft hast, komm. Und dann sagst du, nee, der lebt ja nicht mehr. Und dann sagen die, ach so, aber der Vater hat noch gekannt. Nein, auch nicht persönlich, der Großvater auch nicht. Und dann ist für die vorbei. Und dann ist jemand auf die Idee gekommen, ihr kennt vielleicht diesen Jesus-Film. Und diesen Jesus-Film hat jemand übersetzt, dann die Sprache in Tokpisin, das ist ja die Sprache, die unter den Völkern da gesprochen wird. Und jetzt ist es so, dass die Piloten, während die ausladen und sonst was machen, haben die immer einen kleinen Beamer, Mini-Beamer dabei, der man Flugzeug anschließen kann, kleine Leinwand und dann wird dieser Film gezeigt. Die Missionare zeigen den Film. Statistisch gesehen in Papua-Neuguinea alle 8 Sekunden eine Bekehrung. Weil die Menschen zwar wissen, denen wird gesagt, das ist ein Schauspieler, das ist nicht Jesus, aber so ist Jesus gelaufen und die haben jetzt eine Vorstellung, die haben vorher keine Vorstellung gehabt. Und so kann Jesus Technik benutzen, so kann der Heilige Geist Technik benutzen, um Menschen daran zu führen. Wurden die Bibeln ja dahin gebracht. bis man festgestellt hat, na gut, aber 70% der Leute können ja nicht mehr lesen. Jetzt haben die in ihrer Sprache eine Bibel, aber die können die gar nicht lesen. Und dann hat irgendjemand da im Land aus Schrott zusammengebauten MP3-Player mit Solarzelle, denn was die haben, ist Sonne. Batterien brauchen die nicht. Und hat die Bibel da drauf gesprochen in Tokpisin und die Leute können aber hören. Jetzt laufen die alle rum, man denkt immer, die hätten ein Handy. Nee, die haben ihren MP3-Player, einen Knopf im Ohr und hören die Bibel. Und das ist das, was eigentlich unsere Aufgabe ist und was wir gerne machen möchten. Technik einsetzen und wir fliegen, damit Hilfe ankommt. Ja, es ist alles ein bisschen fortgeschrittene Zeit, deswegen will ich jetzt mal ein bisschen zusammenkommen. Was ihr hier seht, ist zum Beispiel so eine Unterstützung, das ist der Flughafen Dortmund. Da steht also einer von den tollen Kanistern, du sagtest, die Kanister fandst du so toll, deswegen habe ich die in groß machen lassen. Die stehen jetzt dann da mit einem Spendentrichter, so stehen die in Paderborn, so stehen sie in Erfurt am Flugplatz und so weiter. Und die Flughäfen freuen sich, dass sie uns unterstützen können. Erst immer nicht, erst sagen sie nee. Und dann sage ich immer, ihr habt ein ganz schlechtes Image, ihr macht CO2-Bilanz kaputt, ihr macht nur Lärm, ihr macht nur Gestank. Ich kann euer Image etwas aufbessern, indem ihr etwas zeigen könnt, in der Zeitung mal schreiben könnt, hey, wir unterstützen Fliegen, ist nicht nur Luxus, Fliegen ist auch lebensnotwendig. Ja, und seitdem machen die das halt. Ja. Was wir brauchen, ist viel Gebet. Das ist das Wichtigste, ist eben Gebet. Und das Zweite ist, wir müssen in Deutschland bekannter werden. Nur was bekannt ist, kann man auch unterstützen. Und deswegen, vorhin wurde gesagt, ob es jemand gibt, der einen LKW hat und der einen kennt, der einen kennt, der einen kennt. Und da bitte ich euch auch drum. So gerade in Gemeinden, freigemeindlichen Kreisen ist es ja so, dass man immer Verwandte hat in dem Ort und in dem Ort, in dem Ort oder Freunde oder wie auch immer. Macht doch einfach dafür Werbung und sagt, da ist einer, der hat zwar einen komischen Namen, der heißt Peter Schmidt, aber der würde mal zu euch kommen in die Gemeinde und der würde euch mal erzählen was von MAF und mal einen Film zeigen oder irgendwie was. Wir leben von dieser Mund-zu-Mund-Propaganda, einfach zu reden, einfach zu sprechen. Ich bin unwahrscheinlich glücklich, heute Abend hier gewesen zu sein, nicht nur um den Lobpreis mitzukriegen, weil das ist das Schönste, das Zeugnis mitzukriegen, ist ganz toll. Aber wieder neue Menschen kennenzulernen, weißt du, müssen wir uns im Himmel nicht immer erst kennenlernen. Wir können doch hier schon mal miteinander reden. Und so könnt ihr den anderen Leuten auch mal erzählen und könnt ihnen sagen, Leute, Jesus hat nicht gesagt, du, am Samstag, da bin ich in der Synagoge sowieso, da haben wir die Predigtreihe sowieso, komm doch mal vorbei. Hat Jesus nie gemacht. Er hat immer gesagt, geht, 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 geht. Und er ist immer rausgegangen und hat die Menschen abgeholt in ihren, da wo sie gerade ihre Probleme hatten. Das mache ich auch immer gerne, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Ich habe mir seit einiger Zeit angewöhnt, wenn ich mit jungen Leuten zusammenkomme, dann höre ich immer nur, jedes zweite Wort ist, oh mein Gott, kennt ihr, ne? Ich renne dann immer schnell hin, lege die Hand auf die Schulter und sage immer, sollen wir zusammen beten? Und dann gucken die mich immer ganz blöd an und sagen, nee, ich wollte doch gar nicht beten. Aber ich sage, du hast gerade Gott angerufen. Da dachte ich jetzt, nee, das sagt man ja nur so. Oh, ich sag, du, ich bin zu Hause immer genervt. Wenn bei mir das Telefon klingelt und ich gehe dran, wieder keiner dran. Und klingelt wieder Telefon, wieder keiner dran. Und dann sind viele, die sagen dann, oh nee, dann sage ich das nicht mehr. Ich sage, doch, aber wenn er anruft, red doch einfach mal weiter. Sprech doch mal mit denen da oben. Und dann kommt er wieder, aber Gott gibt's doch gar nicht. Ich sage, warum redest du das dann? Ich sage, ich glaube auch nicht an UFOs. Ich renne doch nicht die ganze Zeit durch die Gegend, oh mein UFO, oh mein UFO. Also man muss Leute manchmal einfach abholen, da wo sie sind, wo sie reden. Und muss einfach mal mit ihnen Tackeles reden. Also wie gesagt, wir brauchen viel Unterstützung. An dieser Stelle möchte ich dann auch schließen. Ihr könnt mich gerne wieder einladen. Ich kann viel erzählen, Geschichten. Ich wollte jetzt erstmal nur eine Übersicht geben. Vielleicht habt ihr noch mal irgendwie Bedarf. Allerwichtigste Wort über all dem, dass wir über 70 Jahre das machen können, ist Gnade. Und wir fliegen jetzt in Papua-Neuguinea zum Beispiel, wo jede Woche ein Flugzeug verunglückt, fliegen wir jetzt seit 13 Jahren unfallfrei. So, und ich habe den Leuten immer gesagt, ich habe dieses Flugzeug da gestehen gehabt am Kirchentag und dann habe ich gesagt, der Pilotensitz ist richtig durch, also da kommt schon alles durch. Und der rechte ist wie neu, genauso alt, 44 Jahre alt. Das Flugzeug ist das einzige weltweit, einzige Cessna 206, die 55.000 Starts und Landungen hinter sich hat. So, und dann habe ich den Leuten immer erklärt, guck mal hier sitzt der Pilot und der wird dann nervös und dann rutscht er rum und dann gehen die Sitze kaputt. Ich sage, nebenan sitzt Gott, ganz entspannt, sag, Junge, easy, wenn du nicht kannst, ich greife hier ein, ich mache erst mal, flieg. Und dann siehst du, es ist nicht mal ein Schweißtropfen drauf, da ist nichts. Ja? Und das ist wirklich das, wo man sagen kann, Gottes Gnade steht da drüber und deswegen sind wir von seiner Gnade abhängig. Ich möchte noch zum Abschluss einen ganz kurzen Film zeigen. Da wird nichts erzählt, da ist nur Musik. Aber am Ende wird nur eingeblendet. Ich will nur kurz sagen, worum es geht. Da ist eine Frau, die Geburtsschwierigkeiten hat, nur nach der Geburt. Und die ist schon, um überhaupt zum Flugplatz zu kommen, schon 2 Tage dahin getragen worden bis zum nächsten Flugplatz. Von da aus wären es jetzt noch mal 3 Tage gewesen bis zum Krankenhaus. Das hätte sie nicht geschafft. Und lasst einfach mal so auf euch wirken, mal diesen Film. Und ja, Dankeschön. Darf ich noch ein Wort sagen? Ich habe da hinten ein paar Prospekte liegen, die ihr gerne mitnehmen könnt, wo so über MAF alles drinsteht. Da gibt es auch Karten, die man ausfüllen kann. Dann bekommt ihr vierteljährlich ein, habe ich da hinten liegen, gibt es von uns eine Zeitschrift, wo Gebetsanliegen drin sind und wo so drinsteht, was wir machen. kostenlos, könnt ihr gerne Karte ausfüllen und da reinwerfen.